sage das hier in sicherer Entfernung zu meiner Frau, die da hinten irgendwo sitzt. Warum nehmen wir uns Zeit, zwei Tage lang an diesem Wochenende die Bibel zu studieren? Nicht einfach, weil wir Bibelfreaks sind oder weil wir das aus unserer Tradition so gewöhnt sind, sondern weil Gott gesagt hat, dass er dadurch zu uns redet, dass er dadurch an unseren Herzen handelt. Wenn du willst, dass Gott an deinem Leben handelt, wenn du willst, dass Gott dir begegnet, wenn du willst, dass Gott deinen Charakter verändert, wenn du willst, dass Gott deine Mutlosigkeit in Freude verwandelt, dann musst du sein Wort studieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Und deshalb machen wir das hier zusammen, nicht um ein bisschen unsere Kenntnisse über diese Zeit zu erweitern, das sicherlich auch, das gehört dazu, denn wenn man keine Kenntnis hat, kann man auch keine Erkenntnis gewinnen und dann ändert sich im Leben nichts. Das ist eine Voraussetzung, aber das würde nicht ausreichen. Wir machen das nicht einfach, um uns ein bisschen in dem, was wieso unser Steckenpferd ist, zu bewegen, weil das unser Hobby wäre, Bibel zu studieren. Sondern wir tun dies, weil Gott zugesagt hat, dass er dadurch zu uns redet, dass er dadurch aber nicht nur zu uns redet, sondern an uns handelt. Wenn wir Gottes Wort studieren und Gott Gnade gibt, dann handelt er an unserem Herzen, an unserem Leben. Deswegen machen wir das, weil wir davon erwarten, dass Gott uns verändert. Weil wir davon erwarten, dass derjenige, der sich mit seinem Wort auseinandersetzt, davon wirklich bewegt und erfasst wird. Und dass das Studium des Wortes Gottes uns etwas geben kann, was uns nichts anderes gibt. Ohne das Wort Gottes wird es keine geistlichen Fortschritte in deinem Leben geben. Und deswegen haben wir in der Bibel immer wieder diese überwältigenden Zusagen, wie zum Beispiel in Psalm 19, wo über das Wort Gottes gesagt wird mit verschiedenen Begriffen. Das Gesetz, das Zeugnis, die Befehle, es ist immer das Wort Gottes gemeint. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Es wird immer etwas gesagt über die Qualität des Wortes Gottes und was es dann an unserem Herzen in unserem Leben bewegt. Und deshalb studieren wir hier das Wort Gottes mit großer Erwartung. Und deswegen studieren wir Gott, wenn wir sein Wort studieren und begegnen ihm darin, unabhängig von allen Menschen, die an diesem Prozess gewissermaßen beteiligt sind. Und so wollen wir in diesem Zusammenhang jetzt fortsetzen, indem wir schauen, wie geht es weiter nach Salomo. Es war einmal ein kritischer Beobachter des Weltgeschehens, der wollte seine Zeitgenossen warnen und er malte mit einem dicken Pinsel an die Wand, das Ende naht. Das Ende naht. Und das las ein anderer, der die Zukunft noch skeptischer beurteilte als sein Vormaler und der nahm einen weiteren dicken Pinsel und fügte dann den Schriftzug hinzu und das ist erst der Anfang. Das Ende naht und das ist der Anfang. Also der Anfang vom Ende nach dem Motto, schlimm, schlimm, aber es geht immer noch schlimmer. Es geht immer noch schlimmer. Und wenn man die Geschichte der Könige Israels studiert, dann könnte man sie mit Fug und Recht unter diesem Motto zusammenfassen. Es geht immer noch schlimmer. Das gilt in erster Linie für die Könige des Nordreichs. Ich erinnere mich dran, im Kindergottesdienst früher, da hatten wir mal so eine Liste bekommen mit den Königen des Nordreichs und den Königen des Südreichs. Und die guten Könige, die hatten so helle Gewänder und die bösen Könige hatten schwarze Gewänder und es war ziemlich schwarz, das ganze Bild. Und vor allem bei den Nordkönigen war es sehr dicht und sehr schwarz. Und das werden wir heute sehen. Unsere letzte Station war Salomo gewesen, bitte einmal weiterklicken, die letzte Station war Salomo gewesen und damit befinden wir uns im Jahr 931, als er stirbt, also Saul 1051 bis 1011 etwa, David 1011 nach dieser Rechnung bis 971, dann Salomo 971 bis 931 und dann wird das Land geteilt. Salomos Sohn Rehabiam übernimmt den doch jetzt ziemlich auf Miniaturgröße bald zusammenschrumpfen im Süden und Jerobeam der Erste wird König im Norden. Wir haben jetzt also gegeneinander, nächster Klick, gegeneinander und nebeneinander Juda im Süden und Israel im Norden. Für Israel wird häufig auch der Begriff Ephraim verwendet. Und der erste König des Nordens ist Jerobeam. Gott selbst hatte ihn noch berufen Und Jerobeam war, obwohl er von Gott einen guten Auftrag bekommen hatte, dann sehr schnell seine eigenen Wege gegangen. Er hatte im großen Stil Religionsvermischung betrieben. Er hatte ein umfassendes religiöses System zusammengebaut. Im Zentrum dieser Religion die zwei goldenen Kälber. Und Jerobeam ging es mit dieser Patchwork-Religion, mit diesem zusammengemischten neuen System vor allem um eines. Er wollte seine eigene Macht sichern. Auch der Gottesdienst, auch der Glaube sollte diesem Ziel dienen, seine eigene Macht im Norden zu sichern, damit es ja nicht wieder eine Wiedervereinigung gäbe, so wie die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg alles getan hat, um eine Wiedervereinigung zu verhindern. Und darum hat er im Nordreich diese staatstragende Patchwork-Religion begründet, die dem heiligen Gott zuwider war und gegen alles verstieß, was Gottes Wort lehrte. Und wie oft ist das seitdem in der Geschichte passiert, dass Herrscher versuchen, den Glauben für ihre politischen Ziele zu missbrauchen, zu instrumentalisieren. Und damit hat Jerobeam sich wirklich verewigt. Denn er hat eine Richtung vorgegeben, die seine Nachfolger im Norden nicht mehr umdrehen wollten und nicht mehr umdrehen konnten. Wenn wir uns jetzt mal die nächste Folie anschauen, dann sehen wir, wie hier im Norden und im Süden dann eine ganze Reihe unterschiedlichster Könige auf den Plan tritt. Und wir werden uns jetzt vor allem mit dieser Kategorie befassen. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Irgendwie, ja, da oben. Das ist Jerobeam, dann kommt Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Omri bis Ahab. Also in dieser Linie bewegen wir uns. Im Norden, auf der anderen Seite war Rehabiam, der Sohn Salomos, König geworden. Nur, dass ihr die Einordnung habt. Ihr findet ganz ähnliche Aufstellungen wahrscheinlich auch hinten in euren Bibeln. In der Schlachter 2000 zum Beispiel ist die sehr schön übersichtlich dargestellt. Und ein Ausleger hat das sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, der Anfang des Nordreichs war schon der Anfang vom Ende. Der Niedergang Israels bleibt dann für die nächsten 200 Jahre mit dem Namen Jerobeam verbunden. Immer wieder sprechen die Königsbücher von den Sünden Jerobeams, die auch seine Nachfolger übernehmen und mitvollziehen. Wenn ihr die Geschichte Jerobeam studiert, könnte man denken, schlimmer geht's nimmer. Aber weit gefehlt. Die nächsten Jahre halten noch Schlimmeres bereit. Die Entwicklung wird immer bizarrer. Und keine Dynastie wird sich im Norden dauerhaft an der Macht halten können. Bitte einfach nochmal durchklicken, dann geht es weiter. Auf der nächsten Folie dann eben bis zum Ende des Nordreichs im Jahr 721. Dann gehen die ab nach Assyrien und verschwinden dort in der Versenkung. Und im Süden dauert die Geschichte noch weiter, bis sie dann deportiert werden nach Babylon in den Jahren 605 bis 587. Drei große Deportationen. Aber wir sind jetzt im Norden. Keine Dynastie kann sich dauerhaft an der Macht halten. Bitte nächster Klick. Sondern sie lösen sich mitunter sehr schnell gegenseitig ab. Jerobeams Sohn Nadab regiert gerade mal 2 Jahre. Danach wird er ermordet. Wenn ihr den Norden euch anseht, dann findet ihr 9 Dynastien, also 9 Königsfamilien in circa 250 Jahren. Wir würden sagen, das sind italienische Verhältnisse. Ja, wie in Italien, wo die Regierungen doch wirklich manchmal fast im Stundentakt wechseln. Und wenn ihr das dann vergleicht mit dem Süden, dort haben wir eine einzige Dynastie, nämlich die Davids-Dynastie, die 350 Jahre lang Bestand hat. Also im Norden 9 Dynastien in 250 Jahren, im Süden eine Dynastie, die Davids-Dynastie in 350 Jahren. Jetzt regiert Nadab gerade 2 Jahre, wird dann ermordet. Und dann reißt Baesa oder Baasha vom Stamm Isascha die Macht an sich. Der kann sich immerhin 24 Jahre halten. Aber schon sein Sohn Ela, den erwischt es nach nur 2 Jahren bei einem Trinkgelage, in betrunkenem Zustand, wird er von seinem Mitarbeiter Zimri erschlagen. Und der Mörder Zimri reißt den Thron an sich und will die nächste Dynastie begründen. Aber er bleibt ein 7-Tage-König. Denn das Volk sucht einen starken Mann und macht schließlich den führenden General Omri zum neuen König. Ihr merkt, nach diesem Stoff würde sich heute die Regenbogenpresse die Finger lecken. So viele Schurken und Schergen und Mörder, Intrigen. Und Omri? Omri bringt in seinen 12 Regierungsjahren immerhin einige Stabilität in das System. Er ist ein großer Stratege. Er verfolgt eine aktive Bündnispolitik mit den dazugehörigen Verheiratungen. Und in geistlicher Hinsicht erweist sich Omri als ein neuer Höhepunkt des Bösen. Das könnt ihr in 1. Könige 16, Vers 25 lesen, wo es heißt, 1. Könige 16, 25, und Omri tat, was dem Herrn missfiel und trieb es ärger, also schlimmer, als alle, die vor ihm gewesen waren. Jetzt kommt wieder das Rasche. 1. Könige 16, 25. Und Omri tat, was dem Herrn missfiel und trieb es ärger, als alle, die vor ihm gewesen waren. Besonders folgenschwer wird das Bündnis mit Tyrus. Ihr müsst mir überlegen, der König von Tyrus hieß Et-Baal. Und dieser Et-Baal, der war in seiner ersten Karriere Priester der Göttin Astarte gewesen und des Götzen Baal-Melkart. Und Et-Baal war dann in Tyrus selber durch Mord an die Macht gekommen. Und dieser Et-Baal, der hatte ein Töchterlein. Und dieses Töchterlein trug den Namen Isebel, die dann später doch zu trauriger Berühmtheit gelangen sollte. Und ausgerechnet diese Isebel von Tyrus wird dann aus politischen Gründen durch die Väter mit dem Sohn von Omri verkuppelt. Und dieser Sohn Omris, der dann die Isebel zur Frau bekommt, aus diplomatischen Gründen, das ist dann der berühmte Ahab. So läuft die Geschichte. Und Ahab bringt das Kunststück fertig, sogar seinen Vater Omri noch zu übertreffen in puncto Gottlosigkeit. Das musste man erst mal schaffen. Kein anderer König bekommt am Ende eine schlechtere Gesamtnote. 1. Könige 16, Vers 30. Da heißt es über Ahab, und er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und in Vers 33, und er macht ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israel zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und das will was heißen. Und jetzt fragen wir natürlich, warum mutet uns das Wort Gottes diese Skandalchronik, diese Chronik skandalös zu? Warum müssen wir das erfahren? Hätte es nicht ausgereicht, dass Gott uns in seinem Wort geschrieben hätte, Jerobeam hat die und die Gottlosigkeiten begangen und nach ihm wurde es nicht besser, sondern höchstens schlimmer und schließlich verschleppte man das Nordreich 721 in die assyrische Gefangenschaft. Hätte das nicht gereicht? Warum wird hier ein Schicksal nach dem anderen geschildert? Warum erfahren wir so viele quälende Einzelheiten? Was will uns der Heilige Geist hier zeigen? Ich denke, er will uns eines zeigen. Sünde hat eine ganz gefährliche Eigendynamik. Sünde hat eine gefährliche, eine teuflische Eigendynamik. Und ihr Lieben, wenn das stimmt, dann hat das ernstzunehmende Konsequenzen für uns. Was bedeutet Eigendynamik? Eigendynamik heißt, eine Sache hat eine Kraft aus sich heraus. Und wenn sie erstmal ins Rollen kommt, dann geht sie immer weiter. Dann wird sie immer schneller, immer heftiger. Das ist Eigendynamik. Es muss dann gar nicht mehr weiter angeschoben werden. Es läuft wie von selbst. Es sei denn, etwas Stärkeres tritt in den Weg, um die Eigendynamik zu stoppen. Das ist so etwa wie beim Joggen, wenn man wochenlang, vielleicht wenn man krank war, nicht gejoggt hat. Da muss man sich beim ersten Mal erstmal wieder aufraffen und das planen und dann macht man weiter, 4 Tage später das nächste Mal. Und wenn man erstmal so angefangen hat, dann gewinnt das eine Eigendynamik. Dann treibt es einen raus, dann hat man Hunger, dann hat man Sehnsucht nach Jogging, dann läuft es wie von selbst. Das ist Eigendynamik. Und eine solche Eigendynamik gewinnt leider auch die Sünde. Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Jerobeam hatte Religionsvermischung betrieben, bei Ahab geht es weiter, er setzt diesen Baalskult durch auf breiter Front in seinem Volk. Das ist wirklich zum Schreien, ja. Und noch etwas finden wir bei ihm. Der Drahtzieher hinter Ahab und der Sponsor des Götzendienstes, wenn man so will, ist eben jene besagte Isebel.
die Tochter des sidonischen Königs, der früher selbst Götzenpriester gewesen war. Und Isene beschränkt sich nicht darauf, den Götzendienst privat zu praktizieren, hinter verschlossenen Tempeltüren, sondern Isabel geht dazu über, die Vertreter des biblischen Glaubens zu attackieren und zu eliminieren, sie auszulöschen. Zunächst die Priester und später greift sie dann den Mann Gottes Elia selbst an. Und so kommen wir zu Elia. Wer den Spuren Ahabs folgt, stößt zwangsläufig auf Elia. Denn Elia hatte den Auftrag bekommen, nächstes Bild, Elia hatte den Auftrag bekommen, diesem Ahab entgegenzutreten und für Gottes Wahrheit einzutreten. Und auf den ersten Blick hat das auch alles gut geklappt. Er konnte sich wirkungsvoll durchsetzen, er fand Gehör, weil Gott ihm Vollmacht gab. Elia hatte ein sensibles Gewissen für die Wahrheit. Elia konnte nicht tatenlos zusehen, wie die Baals-Propheten öffentlich ihre Parolen verbreiteten. Was kannst du ertragen an Lüge? Was kannst du unkommentiert zulassen an Beleidigung Gottes und seiner Wahrheit? Elias Gewissen ist geprägt von Gottes Wort. Elia weiß, es steht jetzt auf dem Spiel, wer ist der wahre Gott? Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Sein oder Nichtsein. Für mich und für die Leute aus meinem Volk. Und so nimmt er diesen Kampf auf mit großem Mut und viel Einsatz und alles, was ihm bleibt. Er hat keine politischen Machtmittel, er hat wenig Einfluss auf die Medien. Alles, was ihm bleibt, ist das Gebet und das Reden. Doch, die öffentliche Verbreitung von Gottes Wahrheit, wo immer es geht. Und dann lesen wir in Kapitel 17, Vers 1, wie er das Gericht Gottes ankündigt. Und es sprach Elia, 1. Könige 17, und es sprach Elia, der Tischbieter in Gilead, zu Ahab. Er tritt ihm also entgegen. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, dass ich es sage. Israel war abhängig vom Regen. Wirtschaftlich, was die ganze Agrarsituation angeht, Frühregen im Oktober und November, Spätregen in März und April. Und wenn der Regen ausblieb, dann drohte Hungersnot. Die nächsten 3 Jahre wird es keinen Regen geben. In den nächsten 3 Jahren kontrolliert Elia mit seinen Gebeten das Wetter in Israel. Könnt ihr in Jakobus 5 sehen. Elia war ein Mensch wie wir und er betete. Und es regnete nicht. 3 Jahre lang. Gott beweist seine Macht. In dieser direkten Konfrontation mit dem Baalsglauben. Gott beweist seine Macht so stark, dass nicht der kleinste Zweifel offen bleiben kann. Und Leute, diese Trockenzeit entlarvt die ganze Schwäche Baals. Denn eigentlich war das ja seine Spezialdisziplin. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott. Baal war ein Sturmgott. Baal war ein Regengott. Tja, und wenn er nicht mal Regen machen kann, was kann er dann überhaupt? Versteht ihr, das ist die Ironie, die hier sich auftut. Und Elia betet und es regnet 3 Jahre nicht. Und Ahab spürt den Widerstand, der von diesem Propheten ausgeht. Gott schenkt es, dass Elias Dienst für Unruhe sorgt. Freu dich, wenn dein Dienst für Unruhe sorgt bei denen, die gegen Gottes Wahrheit stehen. Und dann stehen sie sich eines Tages gegenüber. Und Ahab will den Propheten einschüchtern, Kapitel 18. Wir arbeiten uns jetzt Kapitel für Kapitel voran, Vers 17, 1. Könige 18, Vers 17. Und hört, was Ahab sagt. Und als Ahab Elia sah, 1. Könige 18, 17, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du deines Vaters Haus. Dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Elia sagt: Nein, Ahab, nicht ich mache das Volk verrückt, du machst es verrückt. Nicht ich verführe das Volk, du verführst das Volk. Ich lege nur den Finger auf die Missstände, die du hervorrufst. Bitte verwechsle nicht Ursache und Wirkung. Lüge und Wahrheit prallen aufeinander. Und seht, wie sie sich da gegenüberstehen. Elia weicht dieser Konfrontation nicht aus. Wie schnell haben wir die Tendenz, solchen Konfrontationen auszuweichen, uns irgendwie seitlich in die Büsche zu schlagen. Elia steht gegen die ganze Macht des Königs und seines Apparats. Lüge und Wahrheit prallen aufeinander. Matthias Claudius, der vom Naturell her ein sehr bedächtiger Typ war, hat das in seinen Briefen an Andres einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn es wegen der Wahrheit Anstoß gibt, dann wollen wir lieber den Anstoß in Kauf nehmen, als die Wahrheit zu verschweigen. So handelt Elia. Wenn gegen Gottes Wahrheit geredet und gehandelt wird, dann sollen wir den Mund aufmachen. Um uns selbst zu schützen und nicht mitgerissen zu werden, aber auch um andere zu schützen. Und oft wird es dann so sein, dass wir in der Minderheit sind oder auch mal ganz allein dastehen. Wie Elia wenige Tage später. Er hat diesen Showdown auf dem Karmel selbst gefordert. Diese direkte Konfrontation von Wahrheit und Lüge, von Glaube und Irrglaube. Der große Teil des Volkes ist auf dem Karmel versammelt. 450 Propheten von Baal, 400 Propheten der Aschera und Elia. Und Elia will das Volk auf Gottes Weg zurückrufen. Kapitel 18, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das ist eine gespenstische Situation. Die Leute reagieren nicht. Sie sind wie gelähmt vor Angst. Und Elia gibt nicht auf. Er sagt, lasst uns die Probe aufs Exempel machen. Gebt uns zwei Stiere. Lasst uns diese Stiere jeweils auf das Holz legen und kein Feuer daran machen. Und dann rufe jeder seinen Gott. Ihr ruft euren Gott, ich rufe meinen Gott. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und Elia riskiert sein Leben, denn falsche Propheten mussten getötet werden. Die Baalsprediger machen den Anfang. Und es ist bizarr, wie sie hier vorgehen. Kapitel 18, Vers 26. Sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals vom Morgen an bis zum Mittag und sprach: Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Mendelssohn hat ja diese berühmte Oper gewissermaßen dazu geschrieben, wie der Chor dann ruft: Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder er hat zu tun oder er ist über Land oder er schläft vielleicht, dass er aufwache. Ruft. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und den Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Eine krasse Situation. Verzweiflung treibt diese Baalspriester. Und dann kommt Elia. Ihr müsst das mal in Ruhe lesen, diesen Bericht. Er baut den Altar auf, er hebt den Graben aus, er lässt über das Holz und das Opfertier 4 Eimer Wasser gießen, er lässt das 3-mal machen, damit auch der leiseste Zweifel ausgeschlossen werden kann, hier habe sich irgendetwas zufällig entzündet. Und dann lesen wir hier ab Vers 36: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, so betet er, lass heute kund werden, dass du Gott in Israels bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Seit dem Neuen Testament wissen wir, dass jede Form von Gewalt in Fragen des Glaubens kompromisslos verboten ist. Aber auch im Alten Testament war es keine blinde Rache, sondern es war hier in dieser speziellen Situation Teil des Gesetzes. Falsche Propheten sind zu töten. Wer andere in den geistlichen Tod treibt, wer andere zum Götzendienst verleitet, ist des Todes schuldig. Und so geschieht es. Elia ist auf dem Höhepunkt seines öffentlichen Einflusses. Jetzt scheint sich alles zum Guten zu wenden. Das Volk bejubelt Gottes Namen und ruft und skandiert Gottes Namen und Elias Namen in einem Atemzug. Eli, ja, Eli, ja, ja für Yahweh, Eli für Elia. Und umso mehr muss es uns erschrecken, dass wir ein Kapitel später vor einem totalen Bruch stehen. Dass nichts mehr von Hoffnung oder Perspektive oder Triumph, sondern es bleibt nur noch Resignation und Trauer und Verzweiflung und Selbstmordgedanken. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was ist da passiert? Leute, dieses 19. Kapitel, das gibt uns einen ganz tiefen Einblick in das Herz Elias. Und wenn hier Leute sind, die einfach verzweifelt sind, enttäuscht, entmutigt, weil sie viel für Jesus eingesetzt haben und wenig dafür sehen. Wenn hier Leute sitzen, die sich schon manchmal gefragt haben, warum mache ich das eigentlich? Und warum, wenn Gott so allmächtig ist, tut sich denn nicht mehr in all dem, was ich probiere? Dann bitte hört jetzt ganz besonders genau und besonders gut hin. Viele Ausleger haben leider vorschnell eine doch sehr stark psychologisierende Deutung dieses 19. Kapitels vorgenommen. Sie haben bei Elia eine Art Erschöpfungsdepression attestiert oder ein Burnout. Natürlich ist ein Prophet nicht prinzipiell gegen Erschöpfungsdepressionen gefeit. Die Frage ist nur, ob das hier auf Elia zutrifft. Gucken wir genau hin, was war sein Hauptproblem in dieser Stunde? Warum ist er so verzweifelt? Kapitel 19, wir lesen die 10 Verse, die ersten. Und Ahab sagte der Isebel alles, was Elia getan und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwerte umgebracht hatte. Und da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit jener Leben. Als er solches vernahm, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener oder seinen Knaben da selbst. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war zu seinen Häupten ein auf heißen Steinen gebackener Brotkuchen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging da selbst in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Hans Dannenbaum, ein guter Freund von Wilhelm Busch, hat über diese Situation geschrieben, ohne Auftrag, ohne Befehl ist Elia ein ängstlicher Flüchtling. Ein Mann, der fahnenflüchtig seinen Posten verlässt. So endet der gewaltige Tag auf dem Karmel. Der mächtige Gotteseiferer, der gerade noch einer gegen tausend stand, ergreift jetzt die Flucht vor dem giftigen Wort einer Frau. Sein Glaube ist zusammengebrochen, die lodernde Flamme seines Eifers für Gott zum glimmenden Docht geworden. So ist das Leben. Natürlich kommen hier verschiedene Faktoren zusammen, warum er so reagiert. Er ist körperlich kaputt, er ist erschöpft von den ständigen Auseinandersetzungen. Das geht an die Substanz, das stimmt. Er ist emotional angegriffen. Er ist in die Enge getrieben durch die Morddrohung der immer noch mächtigen Isebel. Und wer erschöpft und angeschlagen ist, der verliert leicht mal den Mut. Aber was ihn am meisten berührt, das kleidet Elia selbst in diese Worte von Vers 10, die er dann in Vers 14 praktisch nochmal wiederholt. Ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert und ich bin allein übrig geblieben. Und das ist das erste, bitte, ja genau, wir sind noch beim ersten, keine falschen Hoffnungen machen. Aber bis zum Abendbrot sind wir fertig. Das ist das Erste, was wir mit Elia gemeinsam haben. Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu, Leute. Gott mutet uns auch im Gemeindebau, auch in den Zusammenhängen, in denen wir stehen, Erfolglosigkeit zu. Er mutet auch der Mutter die Erfolglosigkeit zu, diesen kleinen Schreihals da jetzt ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Also, Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Das ist das eine. Überlegt mal, welche Hoffnung dürfte der Prophet nur wenige Stunden vorher noch gehegt haben? Überlegt das mal. In 1. Könige 18, Vers 39. Als alles Volk das sah, als die Baalspriester widerlegt waren und als die Volksmassen rufen, Elia, Elia. Und jetzt, schon so schnell, nachdem sich der Staub über dem Schlachtfeld gelegt hat, scheint die Welt kaum verändert. Isebel ist offensichtlich unbeeindruckt, obwohl es in ihrem Speisesaal jetzt sehr einsam geworden sein dürfte. Sie hat ja da immer diese ganzen Baalpriester gesponsert und versorgt. Und trotzdem kann sie offenkundig nach wie vor schalten und walten, wie sie will. Ihr Gewissen ist nicht erschüttert und ihre Macht nicht gebrochen. Und die anderen? Wir wissen ja nicht, ob es nach den Karmel-Unruhen irgendwelche Gespräche zwischen Elia und frommen Vertretern seines Volkes gegeben hatte, nach dem Motto, jetzt bauen wir einen neuen bibeltreuen Gottesdienst auf, jetzt fangen wir neu an, jetzt machen wir missionarischen Gemeindebau in Israel. So wie es aussieht, eher nicht. Elia hatte viel investiert, er hatte viel riskiert, er hatte sein Leben riskiert. Und was hat es gebracht? Wo waren die Leute, die sich mit ihm für einen Neubau einsetzen, Neuaufbau einsetzen wollten? Jetzt, wo es so richtig losgehen könnte, jetzt, wo man durchstarten könnte, scheint alles schon wieder vorbei. Das war ein kurzes Highlight, ein kurzes Aufbäumen. Wilhelm Busch hat in seinem Buch In der Seelsorge Gottes dazu Folgendes gesagt. Er schreibt, ich erinnere mich, wie ich nach einer gesegneten Evangelisation, die die Menschen in meinem Bezirk in Bewegung brachte, solch eine Zeit erlebte wie Elia. Der Evangelist war abgereist und ich dachte, jetzt müsste man doch eine Belebung hier spüren. Und ich entdeckte, dass die Gleichgültigkeit und der Widerstand viel stärker geworden waren als vorher. Diese Betonmauern waren durch eine einzige Evangelisation nicht umzustoßen. Und er sagt, mir ging es wie Elia. Da steckt einer sein ganzes Herzblut in den Hauskreis. Und endlich, dieser Mann da, letzten Mittwoch, der hatte Tränen in den Augen bei der Bibelarbeit. Und er denkt, jetzt ist der Durchbruch geschafft. Wie viele Monate bete ich für den? Wie oft habe ich den angerufen? Und jetzt hat er Tränen in den Augen beim Studium des Wortes Gottes. Und eine Woche später meldet er sich ab, weil er sich mit Kollegen zum Kegeln trifft. Tja, und dann fängst du an zu zählen. Wer ist dazugekommen in den letzten 6 Monaten? Wer bereitet sich richtig vor auf die Bibelarbeit? Wer beteiligt sich an der Gebetsgemeinschaft? Bei wem sehe ich geistliche Früchte? Und dann geht es dir weniger. Hat dann eine Jungsche Arbeit begonnen? Hat die Jungs eingeladen, hat sich die schönsten Programme ausgedacht, hat sich liebevoll in den Bibelarbeiten auf ihre Situation eingestellt. Und irgendwann sitzt er da noch mit 2 Leuten. Oder du begleitest jemanden seelsorgerlich, nimmst dir viel Zeit. Nimmst dir die Zeit, die du eigentlich gar nicht hast. Opferst Nachtschlaf, Und dann geht er wieder in sein altes Leben zurück, als hättest du nie mit ihm gesprochen. Du fragst dich, was ist aus den ganzen Tagen, aus den ganzen Stunden geworden? Verstehst du, das ist die spezielle Entmutigung, um die es hier bei Elia geht. Das ist gemeint. Er gibt sein, das ist nicht Burnout oder depressive Verstimmung oder so. Er gibt sein Herzblut. Er predigt sich die Seele aus dem Leib. Er riskiert seinen Hals. Ja, und kurzfristig scheint es sogar, als ob er etwas bewegt hätte. Und dann? Ein paar Stunden später, alles wieder so furchtbar unverändert. Und jetzt ist es irgendwie aus mit seinem Mut. Er hat keinen Mut mehr, er hat keine Motivation mehr. Er nimmt Reis aus vor der giftenden Isabel und ihren Mordagenten. Erst stand er gegen fast 1000 Propheten, jetzt flüchtet er vor einer einzigen Frau. Gar nicht mal, weil er so sehr an seinem Leben hängen würde. Das glaube ich gar nicht. Er dachte hier in Vers 4, er ist genug, ich will nicht mehr, mir reicht's. Nein, aber er will, was will er nicht? Er will dieser gottlosen First Lady nicht den Triumph lassen, dass sie ihn auch noch umgebracht hat. Das wäre dann doch noch die späte Rache Baals. Und deswegen flüchtet Elia in den äußersten Süden, denn wenn er hier stirbt, könnte Isabel sich sein Skalp wenigstens nicht an ihren Gürtel heften. Und dann geht er, Vers 3, von Jezreel nach Beersheba, das sind ca. 160 Kilometer, und dort setzt er seinen Diener ab und geht selbst noch weiter gen Süden, in die Einsamkeit der Wüste hinein. Vers 4 spricht von einer Tagereise weit, das sind ca. 25 Kilometer. Und dann lässt er sich dort vor einem Wacholderstrauch erschöpft nieder. Ein Ginsterstrauch, das war ein häufiger Strauch dort in der Wüste, der wurde oft bis zu 3,5 Meter hoch und gab ganz guten Schatten. Und dann sagt er, ja, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe nicht mehr geistliche Erneuerung bewirken können als sie. Es ist nicht besser geworden. Und Leute, jetzt kommt nicht mal kurz ein Engel um die Ecke und sagt, Elia, geh zurück nach Jezreel, die Erweckung ist ausgebrochen. Nein, Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Das ist das Erste, was wir hier lernen. Und wenn es dir so geht, dann will der Herr dir durch diesen Bericht zeigen, wie der den Elia annimmt. Und das ist kein Wunder, dass Elia so reagiert, denn jetzt kommt das Zweite, geistlicher Eifer tut weh, geistlicher Eifer tut weh. Elia bezeichnet sich selbst ja zweimal hier als Eiferer, in Vers 10 und in Vers 14. Er sagt, ich habe für Gott geeifert. Und darum kann er sie nicht kalt lassen, wenn die Leute so stumpf bleiben. Und natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Besserwisser, die sagen, ach, dem Elia, den ging es nur um seine Ehre. Das war seine verletzte Eitelkeit. Er hatte sich da reingehängt in diese Geschichte und es hat nicht geklappt. Und jetzt ist er beleidigt. Nein, das glaube ich nicht. Elia ist aufrichtig. Wisst ihr, wenn der egoistisch wäre, wenn es dem nur um seinen guten Ruf, wenn es dem nur um seinen eigenen Hals, wenn es dem nur um seine eigene Ehre, um sein eigenes Image ginge, dann hätte er nicht so viel Schmerzen riskiert. Das können die Leute schnell sagen, ach, dem geht es doch nur um sein eigenes Ding. Seine Traurigkeit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern zeigt, wie ernst er es mit dem Herrn meinte. Und ich glaube auch nicht, was manche Ausleger dem Elia hier attestieren wollen, dass er quasi vor Selbstmitleid dahinschmilzt. Das glaube ich nicht. Das sagt der Text nicht. Wenn wir ernst nehmen, so wie Gottes Wort ihn uns schildert, dann geht es ihm wirklich in erster Linie nicht um sich, sondern es geht ihm um Gott und es geht ihm um Gottes Ehre. Er sagt das doch hier in Vers 10. Sie haben deinen Bund gebrochen. Sie haben deine Altäre zerbrochen. Sie haben deine Propheten umgebracht. Geistlicher Eifer tut weh. Fleischlicher Eifer tut nicht weh. Fleischlicher Eifer erhebt einen noch irgendwie innerlich. Fleischlicher Eifer tut gut. Da kann man mal so richtig alles rauslassen. Diesen Schmerz, den kennt nur der, der sich ganz für Gottes Sache einsetzt. Kennst du diesen Schmerz? Diese tiefe Mutlosigkeit. Trotz allem, was scheinbar an Aufbruch geschehen war, trotz aller, wie wir sagen würden, Evidenz, trotz aller Offensichtlichkeit, trotz aller offensichtlichen Beweise für die Macht Gottes, die Dürrezeit, nachdem Elia 3 Jahre lang dafür gebetet hatte, 3 Jahre lang kontrolliert er das Wetter, das Ereignis auf dem Karmel, die Wunder, die er getan hat, das war doch offensichtlich genug. Und manchmal denkt man, also das ist doch so deutlich, das müsste die Leute doch umhauen. Das müsste sie doch nachhaltig prägen. Dieser Karmel-Showdown, das war doch der Machtbeweis Gottes. Und ich kann mir vorstellen, dass Elia erwartet hat, offensichtlicher geht es nicht. Wer das miterlebt hat, der kann doch nicht mehr Baal dem wahren Gott vorziehen. Ich habe zweimal Kopf und Kragen riskiert. Zweimal ist es gut gegangen. Zweimal hat Gott laut gesprochen. Mit dem Regen und mit diesen Opfertieren. Wie können die denn so stumpf bleiben? Was soll denn noch geschehen? Aber wie wird es der Herr Jesus später diagnostizieren? Johannes 3, Vers 19. Was sagt unser Herr da? Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und deutlicher als das Licht, das Jesus gebracht hat, geht es ja nun wirklich nicht. Und Leute, das zu erleben ist hart. Auch deshalb tut geistlicher Eifer so weh, weil man da erst so richtig seine eigene Hilflosigkeit merkt. Und der Teufel hat immer ein lebendiges Interesse daran, Gottes Leute zu entmutigen. Das gehört zu den Lieblingsmethoden des Teufels, dass er uns entmutigen will. Und je mehr du dich für Jesus einsetzt, umso mehr liegt dem Widersacher daran, dich zu lähmen, dich zu attackieren und dich zu entmutigen und dir den Eindruck zu vermitteln, es bringt doch alles nichts. Lass es doch. Dreh ein bisschen zurück. Mach's halblang. Und nochmal will ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal um Gottes Willen geeifert? Wann warst du das letzte Mal betrübt wegen einer geistlichen Not? Kennst du diesen Schmerz? Wir können uns nicht am eigenen Schopf da rausziehen. Aber jetzt greift Gott ein und das ist das Dritte, was wir hier sehen. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Das ist schön. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Das ist jetzt der dritte Punkt, den brauchen wir auch hier vorne. Das heißt ja nicht, dass er uns in Watte packt. Aber Gott liebt uns und pflegt uns. Gott will, dass wir Eiferer sind. Er freut sich über deinen Eifer. Lies mal Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wenn das kein Eifer ist. Jesus selbst hat geeifert. Johannes 2, Vers 17. Da steht, seine Jünger aber dachten daran, als er die Händler aus dem Tempel hinaustrieb, am Psalm 69, Vers 10, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Unser Herr hat geeifert. Und Paulus wird es dann schreiben in 2. Korinther 7, Vers 7. 2. Korinther 7, Vers 7. Da wird Paulus schreiben, aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich. Und bei Elia, da fällt jetzt auf, wie einfühlsam und fürsorglich der Herr seinem prophetischen Haudegen begegnet. Wir sehen das hier in Vers 5, Gott redet zu ihm durch Boten. Ja, er schickt ihm diesen Engel. Und so macht das mit dir auch. Plötzlich fällt dir eine CD in die Hand. Und das ist der Trost, den du brauchst. Plötzlich erinnert dich jemand an einen Bibelvers. Plötzlich meldet sich ein Mitchrist am Telefon. Und du merkst, dass Gott dich ermutigt, dass er zu dir spricht, dass er dich nicht vergessen hat. Und dann Vers 6 und 7, Gott versorgt ihn lebenspraktisch, ja? Dieser Brotkuchen und der Krug mit Wasser und dass er doch jetzt erstmal schlafen soll. Und Vers 7 und 8, Gott erinnert ihn an seine Treue. Also Gott redet zu ihm durch Boten, Gott versorgt ihn lebenspraktisch, Gott erinnert ihn an seine Treue. Und der Engel des Herrn, Vers 7, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging, und das ist jetzt geheimnisvoll. Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Horeb. Warum noch weiter? Warum noch weiter westwärts in die Wüste bis zum Horeb? Und das ist jetzt nicht sein Eigenwille, sondern Gott sagt ihm, geh noch weiter bis zum Horeb. Und Leute, ihr müsst überlegen, von Beersheba bis zum Horeb sind nochmal 320 Kilometer. Das kann man schaffen in 14 Tagen. Wenn du 24 Kilometer pro Tag gehst, schaffst du die 320 Kilometer in 14 Tagen. Und Gott führt ihn so, dass es nochmal 40 Tage dauert. Warum? Er hat Zeit zum Beten, er hat Zeit zum Nachdenken. Auch sein Kollege Mose war 40 Jahre in der Wüste gewesen. Aber es verbindet ihn noch mehr als diese 40 Jahre mit Mose, nämlich das Reiseziel. Überleg mal, 600 Jahre vorher hatte Gott hier am Horeb, am Sinai, den Bund mit seinem Volk geschlossen und seinem Volk diese gnädige Verheißung gegeben. Und jetzt, 600 Jahre danach, schickt Gott seinen Propheten wieder zum Horeb und führt ihn an diesen historischen Ort zurück, als wollte er den Elia mit der Nase darauf stoßen, meine Verheißung vom Sinai gilt noch. Das ist nicht hinfällig geworden. Mein Versprechen steht noch. Und für uns hat der Herr noch ein viel deutlicheres Zeichen seiner Treue gegeben. Und das ist das Kreuz von unserem Herrn Jesus. Wenn du Zweifel hast an der Treue Gottes gegenüber dir, seinem Eiferer, dann blick dahin. Gott pflegt und Gott liebt seine Eiferer. Und diese Pflege geht noch weiter. Vers 9, Gott löst ihm die Zunge. Gott ermutigt ihn zum Aussprechen. Und er ging da selbst in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Und dann kann er sich nochmal alles von der Seele reden. Er sprach, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach, mir das Leben zu nehmen. Das musst du verstehen, Gottes Frage ist keine Kritik, so nach dem Motto, Elia, was willst du denn hier? Sondern eine Einladung. Ein Ausleger hat geschrieben, das war eine sanfte Frage voller Freundlichkeit, um das angespannte, beladene Herz des Propheten zu erleichtern. Er, der so lange seine Not mit sich rumtragen musste und nicht aussprechen konnte. Er wurde nun bewegt, sein Inneres zu offenbaren und sein ganzes Herz vor Gott auszuschütten. Und diese Frage Gottes, die löst dem Elia jetzt die Zunge. Er darf sich jetzt seine Not von der Seele reden und er wird das nochmal wiederholen in Vers 14. Und hier kommt das nochmal raus, diese Fruchtlosigkeit, die ihm zu schaffen macht. Es lohnt sich nicht. Das ist seine Not. Und er schüttet das dem Herrn hin. Und du, manchmal kann es hilfreich sein, du nimmst einfach einen Mitchristen dazu, einen lieben Bruder, eine liebe Schwester. Du kannst es auch mit dem Herrn Jesus allein abmachen. Du kannst es auch allein sagen, Herr, ich halte das nicht mehr aus, dass immer nur zwei kommen. Aber manchmal hilft es einfach, wenn du einen hast, der mit dir betet. Ja, und dann schließlich erklärt Gott sein Vorgehen in den Versen 11 bis 13. Das ist bewegend. Er aber sprach, komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und achtet mal drauf wirklich, wie Gott sich um diesen Elia hier kümmert. Ja? Es ist immerhin der Herr. Es ist der Schöpfer, es ist der König. Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe da, kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Ja, Gott handelt manchmal drastisch. Das hatte Elia auch erfahren. Ja, gerade erst am Karmel. Gott handelt manchmal in offenkundigen Machttaten. Aber, und das soll Elia hier lernen, und das trifft genau seine Situation, Gott handelt auch manchmal in scheinbarer Zurückhaltung. Hier ist es nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern in einem sanften Säuseln. Das ist das, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7 schreibt. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wie gesagt, Gott kann auch anders. Gott macht es manchmal auch anders. Aber nicht immer. Und nicht hier. Das ist ein Zwischenergebnis. Wie viel Mühe gibt sich Gott mit seinem zerstörten und erschöpften und ermüdeten und entnervten und resignierenden Propheten? Und du kannst das in diesen Versen förmlich mit den Händen greifen. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Und so liebt und pflegt er dich. Er lässt dich nicht einfach in der Ecke sitzen. Und schließlich gehört auch dazu, dass er dir eine neue Perspektive nach vorne öffnet. Und das ist das vierte. Gottes Mühlen malen langsam, aber kräftig. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Was war Elias Hauptproblem? Die Erfolglosigkeit, die scheinbare Wirkungslosigkeit. Wir wünschen uns schnelle Ergebnisse. Wir wünschen uns ein drastisches Eingreifen Gottes. Und die Karmel-Methode, die hätte uns gefallen, die war Elia bestimmt auch besonders sympathisch. Aber du, das ist nicht Gottes übliche Vorgehensweise. Oft bedient Gott sich eines anderen Weges. Und genau daran will er Elia und uns in dieser Situation nochmal erinnern. Er war in einem sanften Säuseln. Ja, und die Ausleger. Dann kommen die wieder und spielen Elia und Gott gegeneinander aus und sagen, Elia, der war zu hart und zu streng und Gott ist immer sanft und liebevoll. Aber sorry, das ist wirklich Quatsch. Gerade nach dem, was vorher geschehen ist. Gott hatte ja ein paar Stunden vorher gerade das Feuer geschickt. Gott hatte ja gerade ein paar Stunden vorher die Baalspropheten umbringen lassen. Und auch hier im Kapitel 19 kündigt Gott ja bereits sein Gericht an über jene Israeliten, die ihn ablehnen werden. In Versen 15 bis 17. Nein, Elias Gerichtspredigt wird von Gott nicht kritisiert. Elias Gerichtspredigt wird von Gott bestätigt. Darum geht es nicht. Elia so hart und Gott so gütig. Das ist völlig daneben. Aber oft, und das soll Vers 13 zeigen, oft geschieht Gottes Werk noch im Verborgenen. Und darum ist es ganz normal, dass wir oftmals keinen sichtbaren Erfolg verbuchen können. Keinen sichtbaren Erfolg in unserer Gemeindeaufbauarbeit, keinen sichtbaren Erfolg in unserer Jugendarbeit, keinen sichtbaren Erfolg in unseren seelsorgerlichen Bemühungen. Du, das passiert. Das passiert viel häufiger, als du denkst. Aber er wirkt. Er wirkt auf dem Verborgenen. Und er wirkt vor allem durch sein Wort. Und das ist Elias Glück, dass der heilige Gott ihn selbst in dieser Situation eben nicht mit Wind und Feuer durchschüttelt. Das macht Gott mit Elia ja auch nicht. Sondern Gott redet ihn behutsam und sanft, wie hier steht, mit seinem Wort an und bringt ihn mit seinem Wort durch die Kraft seines Geistes auf Kurs. Schon in Vers 9 geht es um das Wort des Herrn, das zu ihm kam. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Und dann in Vers 12 und 13 die Stimme Gottes, die Stimme Gottes. Und schließlich in Vers 15 wieder, der Herr sprach zu ihm. Gott handelt durch sein Wort, deswegen studieren wir die Bibel. Und dieses Wort Gottes, du verlass dich drauf, dieses Wort Gottes hat eine erstaunliche Macht. Aber wir können es noch gewaltig unterschätzen. Und das ist die Versuchung jedes Gemeindebaus, dass er das Wort Gottes in seiner Wirkung unterschätzt und deshalb das Wort Gottes durch irgendwelche andere Methoden ersetzen oder ergänzen will. Durch Managementmethoden oder Psychomethoden oder was auch immer. Ja, man kann die Stimme seines sanften Säuselns, Vers 12, jetzt noch dreist überhören. Aber die verstockte Isabel hatte die Feuerlektion vom Karmel auch überhört. Und wer Gottes Wort vertraut, ja, der kann sich manchmal noch ganz schön schwach und ganz schön allein fühlen. Und trotzdem hat Elia keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Und darum sollst du einfach gehorsam Gottes Wort in Anschlag bringen. Darum sollst du einfach gehorsam Gottes Wort ausstreuen. Du sollst dich bemühen, das so treu und so gut wie möglich zu machen. Und da darfst du dich darauf verlassen, Gottes Wort wirkt. Es wirkt in Gericht und es wirkt in Gnade. Aber er setzt sich durch. Und er bezieht dich, seinen geliebten Eiferer, in sein Handeln mit ein. Und deswegen muss Elia sich jetzt wieder auf die Socken machen. Frisch ausgeschlafen, frisch versorgt mit Essen und Trinken, wie wir dann auch gleich nach dem Abendessen wieder. Vor allem aber frisch ermutigt von seinem Herrn. Der nächste Auftrag seiner Majestät wartet schon. Denn es geht weiter, schau hin. Drei Hoffnungsträger soll Elia jetzt in Dienst nehmen und eben darin berufen oder salben, wie es hier heißt. Nämlich Vers 15, Hazael, den König von Syrien, das wird der Gerichtsvollzieher Gottes. Und dann Jehu, der eine Palastrevolution von innen anzetteln wird und das Herrschergeschlecht Ahab stürzen wird. Und schließlich Vers 17, Elisa, Gottes Bußprediger und Rettungsbote und der Assistent und der Nachfolger von Elia. Es geht weiter. Lass uns zusammenfassen. Nochmal, wenn es dir ähnlich geht wie Elia, dann nimm dir bitte dieses 19. Kapitel vor. Und ja, du darfst das für dich persönlich in Anspruch nehmen, was der Herr hier am Beispiel seines Elia dir in die Hand gibt. In Jakobus steht extra, in Jakobus 5, Elia war ein Mensch wie wir. Und du musst das ganz realistisch sehen. Ja, Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Das bleibt Elia nicht erspart. Das blieb Paulus nicht erspart. Du, das blieb nicht mal unserem Herrn erspart. Lies mal nach, was in Johannes 6, Vers 66 steht. Da heißt es von dem Herrn Jesus, nachdem er das gepredigt hatte, da wandten sich viele von ihm ab. Und Jesus hat seine Jünger gefragt, was mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und dann das Zweite, geistlicher Eifer tut weh. Geistlicher Eifer tut immer weh. Jesus weint um Jerusalem. Paulus sorgt sich um die Gemeinde. Denkt man an seine lange Leidensliste in 2. Korinther 11 und wie er geprügelt wurde und schiffbrüchig war und Hunger und Durst leiden musste. Und dann kommt als Schlimmstes oben drauf gewissermaßen und dazu diese ganze Sorge um die Gemeinde. Das tat weh. Und dann das Dritte, Gott liebt und pflegt seine Eifer. Du kannst dich darauf verlassen, er bringt dich wieder zu Kräften. Er versorgt deine Wunden, er richtet deinen Blick wieder auf. Er gibt dir einen neuen Auftrag, er schenkt dir neuen Mut. Er steht hinter deinem Eifer und er freut sich über deinen Eifer. Und obendrauf gibt er dir diese Garantie, viertens, Gottes Mühlen malen langsam, aber kräftig. Und darum wundere dich nicht, wenn manches so lange dauert. Gott hat sein eigenes Timing. Gott hat sein eigenes Timing. Aber mit diesem Timing sammelt er unaufhaltsam seine Herde ein. Und kein einziges seiner Schafe wird ihm dabei verloren gehen. Und das ist der sichere Hafen, in den unser ganzer Text dann schließlich einmündet in Vers 18. Ich aber will in Israel 7000 übrig lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und das ist am Ende der fünfte Punkt, auf den alles zuläuft. Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Du, Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Die Elias dieser Welt, also du und ich, wir können das schnell mal aus dem Blick verlieren. Und dann holt der Herr uns in die Wirklichkeit zurück und sagt, du, lass dich nicht täuschen. Vergiss es nicht, was ich dir versprochen habe. Du bist nicht allein. Du bist doch eingerahmt. Du gehörst doch zu meiner Herde. Wir singen das so gern mit unseren Kindern auch in der Gemeinde. Komm heraus aus deiner Ecke, sieh dich um und dann entdecke, dass noch andere Gottes Wege gehen, die ihn lieben, die ihn ehren, mit ihm reden, auf ihn hören, sich von ihm gebrauchen lassen, wo sie stehen. Überall hat Gott seine Leute. Ein Ausleger hat mal darauf hingewiesen und ich muss sagen, mir ging das Herz auf, als ich das las. Dieser Vers 18, das ist die alttestamentliche Fassung von einem anderen Vers 18, nämlich von Matthäus 16, Vers 18. Da sagt unser Herr, Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gott hat doch Erfolg mit seinem Erfolg. Elia, du kennst doch Obadja. Du kennst doch den Hofmeister im Schloss Ahabs. Der hält sich doch auch treu zu Gott. Und da hat Elia bestimmt auch an diese 100 bibeltreuen Propheten gedacht, die Obadja neulich versteckt hatte, als Isabel sie umbringen wollte. Die standen doch auch noch auf Gottes Seite. Und das waren doch längst nicht alle Gläubigen. Elia 7000. Nun gut, 7000 sind nicht die Welt, aber immerhin 7000 sind 7000. 300 sind nicht ganz Saarbrücken, aber 300 sind 300. Und Jesus hat uns auch gesagt, dass die Mehrheit sich für den breiten Weg entscheiden wird. Aber es wird immer Menschen geben, durch alle Zeiten hindurch, die dem Herrn treu bleiben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Lukas 12, Vers 32. Manchmal musst du vielleicht eine Weile suchen. In deiner Firma, an deiner Schule, an deiner Uni, in deiner Ausbildung, bei der Bundeswehr, in deinem Ort, in der Nachbarschaft, in dem Wohngebiet. Manchmal musst du vielleicht lange suchen. Aber immer wieder hält Gott Überraschungen für uns bereit. Du stehst nicht allein. Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Und wisst ihr, das ist die Freude, die wir auch bei dieser Konferenz genießen sollen. Wenn wir hier zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig stärken und ermutigen dürfen, dass wir uns gegenseitig darin unterstützen und füreinander beten, dass wir unsere Knie nicht beugen vor den Baalen der Postmoderne, dass wir unserem Herrn treu bleiben. Das ist doch auch ein großes Geschenk, dass es das hier gibt. Und es ist uns ein Herzensanliegen und wir eifern darum und wir wollen keinen aufgeben, dass noch viel mehr Menschen dazukommen, dass noch viel mehr Menschen erkennbar werden als Schafe, die dem Hirten Jesus nachfolgen. Und auch mit Elias ist dann gut weitergegangen. Gott hat seinen verzagten Boten wieder auf die Beine gestellt. Er hat ihm sogar einen fähigen Assistenten geschenkt, der später sein Nachfolger wurde. Und als Elias Arbeit auf dieser Erde getan war, da hat der Herr selbst ihn nach Hause geholt. Uns hat er noch hier gelassen. Und darum, ihr Lieben, lasst uns diese Jahre wirklich ausschöpfen, um unserem Herrn mit Eifer zu dienen. Lasst uns unsere Zeit wirklich ausschöpfen, auch wenn der Eifer manchmal wehtut. Und wenn dann doch mal Tage kommen, an denen wir mutlos werden, Tage, an denen wir stolpern und straucheln, dann haben wir immer noch einen starken Herrn, der seine müden Boten wieder fit macht und der uns wieder neu auf den Weg bringt. So wie er das mit einem gemacht hat, von dem wir es nicht erwartet hätten und mit dem ich jetzt schließe. Es gibt ein erschütterndes Zeugnis von einem jungen 22-jährigen Pastor, der von einem Tag auf den anderen mit seinen Kräften am Ende war. Morgens hatte er noch mit seiner Frau zusammen gebetet, das war alles in Ordnung. Sie blieb an diesem Tag mit den kleinen Zwillingen zu Hause, die waren gerade erst geboren. Und er fuhr zu seiner Predigtstätte, um zu beten. Und die Frau hat später sehr offen über diesen quälenden Sonntagvormittag berichtet. Sie sagte, plötzlich kam er nach Hause, er wurde gebracht. Für die Heimkehr meines Mannes war es viel zu früh und ich fragte mich verwundert, wer der unerwartete Besucher wohl sein könnte. Ein Diakon der Gemeinde trat ein und an seinem Verhalten erkannte ich, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war. Ich drängte ihn, mir schnell alles zu erzählen und er tat das mit viel Mitgefühl. Er kniete sich erst in der Nähe der Couch nieder und betete für Gnade und Kraft, um dieses schreckliche Unglück zu ertragen. Aber wie dankbar war ich, als er wieder ging. Ich wollte allein sein, um in dieser Stunde der Finsternis und des Todes Gott zu rufen. Die folgende Nacht war voller Tränen und Klagen und unbeschreiblichem Kummer. Mein Mann verweigerte jeglichen Trost. Ich dachte, es würde nie wieder Morgen werden. Und als der Morgen schließlich anbrach, brachte er keine Erleichterung. Gnädigerweise strich der Herr aus meiner Erinnerung die meisten Einzelheiten der nachfolgenden notvollen Zeit, in der die Qual meines Geliebten so stark wurde, dass wir manchmal befürchteten, er könne nie wieder predigen. Damals gingen wir wirklich durch das Tal der Todesschatten. Als schwache Christen seufzten wir bitterlich, denn der Weg war so dunkel, dass wir oft nicht wussten, wohin wir unseren Fuß als nächstes setzen sollten. Wisst ihr, wer der junge Prediger war? Es war Charles Haddon Spurgeon. Und die Katastrophe, die seinen Dienst zu beenden drohte, passierte am 10. Oktober 1856 in London beim Gottesdienst in der riesigen Surrey Music Hall, die 10.000 Menschen fasste etwa, schrie während des Eingangsgebetes ein Gegner von Spurgeons Predigt plötzlich Feuer. Und darauf schrie eine andere Stimme, die Galerien stürzen ein. Und schließlich noch jemand, die ganze Halle bricht zusammen. Es breitete sich Panik aus. Die Massen versuchten fluchtartig nach draußen zu gelangen. Am Ende waren 7 Todesopfer und viele, viele Verletzte zu beklagen. Und Spurgeon stand vorne hilflos auf der Kanzel. Er konnte das Geschehen nicht kontrollieren, nicht in den Griff kriegen. Er rief zu Gott, aber es passierte trotzdem. Und dieser Tag stürzte Spurgeon in eine tiefe Krise, die seine Frau hier so liebevoll beschreibt. Bis heute kennt die Nachwelt ihn als den sogenannten Fürsten der Prediger. Sie kennt den humorvollen Rhetoriker, sie kennt den Sprüchereißer, sie kennt den leidenschaftlichen Evangelisten. Aber im Oktober 1856 wäre er fast zerbrochen. Aber Gott hat ihn nicht losgelassen. Es kam eine tiefe, schwere, dunkle Zeit, aber schließlich berichtet Susanna Spurgeon dann, wie es weiterging. Wie gewohnt gingen wir gemeinsam im Garten spazieren, er ruhelos und gequält, ich voll Kummer und fragend, wie das Ende all dessen aussehen würde. Vor dem Eingang des Hauses blieb er plötzlich stehen und drehte sich zu mir um. Mit dem alten, wunderbaren Strahlen in seinen Augen. Wie sehr hatte ich dieses Strahlen vermisst. Sagt er zu mir, Liebste, wie töricht war ich doch. Wie töricht. Es ist nicht wichtig, was aus mir wird, wenn nur der Herr verherrlicht wird. Und mit Eifer und Nachdruck wiederholte er Philipper 2, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm dem Namen verliehen, der über allen anderen Namen ist. damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Sein Gesicht glühte vor heiliger Leidenschaft, als er das sagte. Wenn Christus erhöht ist, Liebste, so soll er mit mir machen, was ihm gefällt. Mein einziges Gebet soll es sein, dass mein Ich sterben möge und ich vollkommen für ihn und zu seiner Ehre lebe. Meine liebe Frau, dies erkenne ich nun. Lobe den Herrn mit mir. Und dann hat er noch 35 Jahre lang gepredigt. Dann hat er noch viele, viele dieser Predigten halten dürfen, die wir heute noch in den großen Predigtbänden lesen. Noch 35 Jahre. Und heute, 157 Jahre später, reden wir immer noch über Spurgeon, zehren wir immer noch von seiner Verkündigung und werden wir immer noch durch dieses Beispiel getröstet und gestärkt, das uns zeigt, wie Gottes Eiferer wirklich manchmal bis an den Rand ihrer Kräfte und ihres Mutes geführt werden. Aber wir haben einen starken Herrn und wir haben einen treuen Herrn und er kümmert sich um uns. Und deswegen dürfen wir getrost weiter voranmarschieren zu seinem Ziel. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott und Vater, danke, dass du treu bist. Und danke, dass du uns an dem Elia gezeigt hast, wie liebevoll und stark du dich um deine Eiferer kümmerst. Herr, und wir bitten dich, lass uns solche Eiferer sein, wie Elia einer war. Schenk uns, dass wir uns nicht abfinden mit der Gottlosigkeit, dass wir uns nicht abfinden mit der Trägheit, nicht abfinden mit der geistlichen Dürre, die sich oft um uns herum ausbreiten will und manchmal auch in unseren eigenen Herzen. Herr, schenk uns einen echten, einen tiefen, einen von dir gespeisten Eifer, der dich liebt, der deine Ehre sucht und der darum leidenschaftlich auch um die Zeitgenossen ringt und für sie betet und sich um sie müht. Herr, du weißt, wer unter uns in letzter Zeit schwere Enttäuschungen durchmachen musste. Du weißt, wie viel Mutlosigkeit vielleicht auch in manchen Winkeln unserer Herzen schlummert. Bitte erbarme dich darüber und habe Dank, dass du am Ende immer der Sieger bist und dass du auch den Verzweifelsten deiner Boten zu neuer Freude und zu neuem Schwung führen kannst, dass er mit ganzer Kraft dir weiter folgt auf dem Wege. Ach Herr, gib, dass dieser Elia uns vor Augen steht, wenn solche dunklen Tage kommen. Und habe Dank, dass du immer, immer da bist und dass du es immer gut mit uns meinst. Dir sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen das jetzt singen, Jesus, dir nach, weil du rufst. Ich denke, das ist die Nummer 212 in unseren Büchern. 212, Jesus, dir nach, weil du rufst.